Die Dosis-Wirkungsbeziehung ist S-förmig. Das heißt, Sie brauchen eine bestimmte intratubuläre Dosis, um diese Wirkung auszulösen. Und wenn Sie sie ausgelöst haben, dann ist sie maximal. Man muss den Moment mitkriegen, wo man das überzählige Wasser so entfernt hat, dass es jetzt anfängt, gefährlich zu werden. Diuretika sind nicht nephrotoxisch, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es wird ja immer gedacht, dass die per se nephrotoxisch sind. Nein, das sind sie nicht.
Der Amboss-Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Diuretika. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Wahrscheinlich habt ihr die Stimme gerade schon erkannt. Heute ist mal wieder Dr. Krenz zu Gast im Amboss-Podcast, Nephrologe und Hypertensiologe aus Hamburg. Wir haben schon einige Episoden zusammen gemacht. Dr. Krenz bringt die Sachen immer sehr auf den Punkt, vergleicht dann auch schon mal Nierenglomeruli mit Spaghetti-Sieben. Und heute haben wir uns ein sehr praxisrelevantes Thema ausgesucht, ganz egal ob stationär oder ambulant. Mit Diuretika hat man eigentlich andauernd und überall zu tun. Wir schauen uns heute eigentlich alles dazu an, was man für die Praxis wissen sollte. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Dr. Krenz, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute einmal mehr zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Guten Morgen, Herr Winghardt. Sie wissen ja, ich liebe diese Podcasts und komme sehr, sehr gerne zu Ihnen.
Ja, das freut mich sehr. Und ich glaube, allen, die zuhören, geht's genauso. Schön, dass Sie heute da sind. Lassen Sie uns doch am besten starten. Was haben Sie für uns vorbereitet?
Ja, also ich habe mir heute das Thema Diuretika vorgenommen und möchte eigentlich gerne ausführlich besprechen, was haben wir für Klassen von Diuretika und wofür setzen wir sie ein und welche Besonderheiten gibt es dabei? Ich habe so während der Vorbereitung, habe ich selber gelernt, dass one size does not fit all. Wir geben die Diuretika eigentlich ja unbeachtet der Erkrankung, habe ich in vielen Fällen das Gefühl. Ich sehe bei meinen kardiologischen Kollegen zum Beispiel, dass die gar nicht darauf achten, was für Besonderheiten diese Diuretika haben, nicht? Und das würde ich gerne heute mit Ihnen zusammen rausarbeiten. Na klar, also jeder kennt die Schleifendiuretika, Natorasemid und Furosemid. Jeder kennt die Thiazid und Thiazid-ähnlichen. Die nennen die Nephrologen distaltubuläre Diuretika, weil sie dort wirken. Wir haben dann noch als Besonderheiten zum Beispiel kaliumsparende Diuretika. Das sind die Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten, Spironolacton und Eplerenon. Aber auch die sogenannten ENaC-Inhibitoren.
Genau, der epitheliale
Natrium. Sehr gut. Ach, Sie sind Nephrologe. Das sind Triamteren und Amylorid, die so ein bisschen außer Mode gekommen sind. Die haben wir früher eigentlich, sagen wir mal, regelmäßig in Kombinationsdiuretika eingesetzt. Jetzt sind sie so ein bisschen außer Mode gekommen. Nicht, das ist also, sagen wir mal, der Kern der Diuretika, die wir regelmäßig benutzen. Und drumherum gibt es dann sowas wie zum Beispiel Carboanhydrasehemmer, Acetazolamid, der Handelsname ist Biamox. Ein proximal wirkendes Diuretikum. Osmodiuretika, die werden wir im weiteren Verlauf nicht mehr besprechen. Die haben eigentlich nur eine Indikation bei Hirnödem. Und dann haben wir noch die Aquaretika. Der Vertreter ist Tolvaptan, heißt das Medikament. Das wirkt auf die ADH-Rezeptoren, die sogenannten V2-Rezeptoren in den Sammelrohren und ist das einzige wirklich reine Aquaretikum. Alles andere sind ja Saluretika. Wir setzen es als Diuretikum sehr, sehr selten ein. Es wird in Amerika ein kleines bisschen mehr, zum Beispiel bei Hyponatremie und Herzinsuffizienz eingesetzt. Bei uns hat es einen sehr begrenzten Einsatz bei einem SIADH und bei Zystennieren wird es heutzutage regelmäßig wohl am meisten eingesetzt. Das sind eigentlich die Klassen, auf die wir zurückgreifen. Der Kern sind Schleifendiuretika, distaltubuläre und kaliumsparende Diuretika. Darüber werden wir im weiteren Verlauf sehr viel sprechen.
An dieser Stelle schon mal der Hinweis auf unsere Podcast-Episode mit Dr. Matthias Janek. Der ist ja Nephrologe wie Sie. Der spricht in unserer Episode Störungen im Salz- und Wasserhaushalt unter anderem auch über Tolvaptan und wie und wann man es einsetzt. Da ein Link in den Shownotes. Und der spricht auch über Saluretika und Diuretika. Das ist ja der Nephrologen Evergreen überhaupt. Das liest man ja meistens, wenn man nephrologisches Konsil stellt.
Ja.
Jetzt hat man natürlich im klinisch-praktischen Alltag selten mit Tolvaptan zu tun, mit Manitol auch nicht alle Tage und Carboanhydrasehemmer kennt man auch eher vom Glaukom als in der diuretischen Anwendung. Können Sie uns vielleicht nochmal so die gängigen klinischen, praktischen Diuretika einordnen, sagen wir mal nach Effektivität?
Ja, mache ich sehr gerne. Im Prinzip ist es so, dass die normale Physiologie funktioniert so, dass Wasser und Natrium wird frei glomerulär filtriert. Das heißt sozusagen, wir kennen ja schon das Bild vom Spaghetti-Sieb, die beiden können frei durch Spaghetti-Sieb durch und landen in großen Mengen im proximalen Tubulus. Also wir kennen alle noch aus der Physiologie den sogenannten Primärharn, das, was tatsächlich im Tubulussystem ankommt. Und das sind erstaunliche 150 bis 180 Liter pro Tag. Unfassbar, was die Niere dann leistet. Nicht? Wenn man dann überlegt, was unten rauskommt, also sagen wir mal so grob 1,5 Liter, dann ist das 1% von dem, was glomerulär filtriert wird, erscheint letztendlich als Urin in der Toilette. Alles andere wird zurückresorbiert und der meiste Teil im proximalen Tubulus. Wenn Sie sich aber daran erinnern an die Pharmakologie, wo wirken denn unsere Diuretika, dann wirken die weiter distal. Wir haben kein Diuretikum außer Acetazolamid, was im proximalen Tubulus wirkt. Dort werden aber, sagen wir mal so, bummelig 60-80% des Natriums und auch 80% des Wassers zurückresorbiert. Das heißt, wir haben, wenn wir tatsächlich jemanden effektiv entwässern wollen, gar nicht so viel Zugriff auf die Wassermenge, die glomerulär im Primärharn erscheint, sondern wir steigen erst ein mit unserer Diuretikatherapie zu einem Zeitpunkt, wo das meiste eigentlich schon passiert ist. Und wenn man eben, das kann man nur unter klinischen Bedingungen machen, nicht? Wenn man tatsächlich auch an diese proximale Menge dran möchte, dann ist die einzige Substanz, die wir da zur Verfügung haben, ist Acetazolamid. Und es gibt Studien tatsächlich, wo das gemacht worden ist, dass man dann unter stationären Bedingungen den Leuten das dazu gegeben hat und eben noch einen weiteren theoretischen Effekt erzielen konnte. Deswegen ist diese Substanz so interessant. Wo steigen wir normalerweise ein? Wir steigen normalerweise ein im aufsteigenden Teil der Henleschen Schleife. Dort wirken unsere Schleifendiuretika. Und die finden wir ja schon total toll. Also wenn man mal jemanden, der im Lungenödem in die Klinik gekommen ist, 80 Milligramm Furosemid IV gespritzt hat und man sieht, dass irgendwie nach wenigen Minuten, das geht ja rasend schnell, kommt da eine Harnflut, dann finden wir die ja schon total toll in ihrer Wirksamkeit. Aber uns muss bewusst sein, sie haben einen Einfluss auf vielleicht noch 20% des Natriums. Und je weiter wir nach distal kommen, also wenn wir dann weiterfahren, sozusagen mit unserem kleinen U-Boot durch das Tubulussystem und kommen zum distalen Tubulus, da haben wir noch Einfluss auf etwa 5-7% der Natriumrückresorption, die wir dort mit Medikamenten verhindern können. Und noch weniger ist es, wenn man ins Sammelrohr kommt, dort, wo die Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten wirken, da hat man noch auf 2% oder so Einfluss. Das heißt, auch die diuretische Wirkung dieser Medikamente wird immer schwächer. Und eigentlich muss man ja sagen, wir betrachten ja Spironolacton heute eigentlich kaum noch als ein wahres Diuretikum, vielleicht noch in der Behandlung von Aszitis. Aber ansonsten ist das ja für uns eigentlich eine Substanz, die fibrosehemmend ist und solche Geschichten und nicht so sehr ein Diuretikum. Aber das ist ungefähr die Sequenz, wie man sich vorstellen muss, wie Diuretika im Tubulussystem wirken.
Und kann man das so klar sagen, je früher es im Tubulussystem im Nephron wirkt, desto stärker ist es?
Ja, Schleifendiuretika, muss man ja sagen, sind die potentesten, die wir zur Verfügung haben. Und wenn Sie einem normalen Menschen ein Schleifendiuretikum verpassen, es gab ja früher so diese Scherze, dass man dann, weiß nicht, zu Silvester, wer Nachtdienst hatte, der kriegte dann den Berliner, wo eine kleine Spritze Furosemid mit drin war und der hat den Rest des Abends dann auf der Toilette verbracht. Das ist so, wenn Sie einem normalen Menschen Furosemid 40 Milligramm verpassen, dann bekommen Sie eine sehr steile Dosis-Wirkungsbeziehung. Der scheidet dann 200 bis 250 Millimol Natrium in 3-4 Liter Wasser aus über 3-4 Stunden. Das ist die normale Antwort. Die kriegt man nicht. Bei anderen Erkrankungen werden wir noch drüber sprechen. Aber das wäre jemand, der nierengesund ist, keine Herzinsuffizienz hat, der muss mit dieser Wirkung rechnen.
Hat das mal jemand bei Ihnen gemacht mit dem Berliner?
Bei mir zum Glück nicht, nein. Aber es gibt diese Erzählungen. Ich weiß gar nicht, ob das jemals stimmte, aber so eine blöde Scherze, die man sich einfallen lässt im Nachtdienst.
Worauf man halt so kommt. Warum geben wir nicht einfach allen Acetazolamid?
Weil es halt eben eine Substanz ist, die schwierig zu handeln ist. Sie scheiden ja dann große Mengen Natrium, Wasser, aber eben auch Bicarbonat aus. Und sie greifen eben in den Säure-Basen-Haushalt ein. Ja, als Nephrologe macht man das gelegentlich, aber am liebsten unter kontrollierten stationären Bedingungen. Das ist auch nephrologisches Spezialwissen.
So viel zur Wirkung. Ah, ich sehe aber, Sie wollen noch was ergänzen.
Ja, also jetzt haben wir abgehandelt, wo im Nephron wirken die Diuretika, nicht? Das heißt, wir haben Eingriff auf aufsteigenden Teil der händlischen Schleife, distaltubulär, wo die Thiazid-ähnlichen wirken, und dann Sammelrohr, da wo die Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten wirken. Und das zweite Wichtige ist, alle Diuretika, mit der Ausnahme von Spironolakton, wirken von intratubulär, okay? Sie müssen ins Tubulussystem. Und das geht leider nicht so einfach, wie man sich das wünschen würde, dass sie nun einfach durch das Spaghetti-Sieb durchplumpsen und plopp sind sie im Tubulus und jetzt geht die Wirkung los. Nein, alle Diuretika sind hoch an Eiweiß gebunden. Das heißt, sie werden nicht glomerulär filtriert, sondern es gibt einen säuresezernierenden Kanal im proximalen Tubulus und über diesen säuresezernierenden Kanal werden dann die Diuretika ins Tubulussystem sezerniert. Und das ist ein wesentliches Problem, weil die Dosis des Diuretikums, was Sie brauchen, um eine Diurese zu induzieren, ist nicht das, was Sie dem Patienten geben. Also Sie sagen, ich gebe jetzt 40 oder 80 oder sonst wie Furosemid mit, sondern Sie müssen immer denken, wie ist die intratubuläre Dosis, die ich brauche. Das heißt, das Diuretikum muss an den Ort kommen, wo es wirkt. Und das ist eben zum Beispiel, wenn Sie jemanden haben mit einer Niereninsuffizienz, wo die Zahl der Nephrone reduziert ist, müssen Sie eben die Dosis deutlich erhöhen, damit Sie die entsprechende Menge, die Sie brauchen, um eine Diurese zu induzieren, nach intratubulär bekommen. Also so bei einer leichten Niereninsuffizienz muss man die Dosis verdoppeln, bei einer schweren Niereninsuffizienz sogar bis zu vervierfachen. Also im Klartext, Sie nehmen Thorasimid zum Beispiel und Ihre normale Dosis wäre, der Patient kriegt Thorasimid 10 Milligramm, dann müssen Sie diese Dosis bei einer leichten Niereninsuffizienz verdoppeln, 20 Milligramm, bei einer schweren auf 40 Milligramm. Und das ist nur die Einzeldosis. Und dann ist ja noch die Frage, wie oft am Tag muss ich es dann geben? Und das ist zum Beispiel ein Punkt, das passiert nie. Also die Anpassung der Diuretika-Dosis entsprechend zum Beispiel der Nierenfunktion, das sehe ich in meiner Praxis eben nicht. Sondern was dort passiert ist, es wird immer weiter fleißig Thorasimid 10 Milligramm gegeben und man wundert sich, warum das Wasser nicht aus so einem Menschen rauskommt. Und denken muss man, wie ist die intratubuläre Dosis? Und dass eigentlich aber empfohlen wird, dass man das regelrecht titriert. Also, dass Sie sozusagen sich einmal klar machen, was brauche ich denn bei den Menschen? Also, Sie geben 10 Milligramm, das wirkt nicht. Ne? Nach 2 Tagen verdoppeln Sie das auf 20 Milligramm, gucken, ob dann eine Diurese zustande kommt. Nach weiteren 2 Tagen verdoppeln Sie es auf 40 Milligramm, also bei Diuretika und Niere immer gerne Verdoppelung der Dosis und gucken, ob 40 Milligramm eine Diurese induzieren. Und wenn dann der Patient sagt, ja, jetzt habe ich mal 1 Kilo abgenommen von einem auf den anderen Tag, dann wissen Sie, okay, das ist die Dosis, die ich brauche, um eine Diurese zu induzieren.
Es ist keine lineare Dosis-Wirkungsbeziehung. Ne?
Ja.
Also es ist nicht so, ich gebe etwas mehr Diuretikum und bekomme dann etwas mehr Diurese, sondern es ist eher wie ein On-Off-Schalter. Also ich komme über eine bestimmte Schwelle und dann habe ich eine maximale Diurese, also On-Off.
Ja.
Können Sie uns den Mechanismus vielleicht nochmal rausarbeiten?
Ja, also die Dosis-Wirkungsbeziehung ist S-förmig. Das heißt, Sie brauchen eine bestimmte intratubuläre Dosis, um diese Wirkung auszulösen. Und wenn Sie sie ausgelöst haben, dann ist sie maximal. Das heißt sozusagen, dann eine weitere Steigerung der Dosis bringt dann keine weitere Steigerung der Diurese, sondern dann müssen Sie es machen über die Häufigkeit der Anwendung am Tag. Also Satz zum Mitnehmen, es gibt kein langwirksames Schleifendiuretikum. Okay, Thorasimid und Furosemid sind beide in ihrer Wirkungslänge deutlich begrenzt. Bei Furosemid, ich weiß nicht, wer heute noch Furosemid nimmt, das ist ja mal das, was am unzuverlässigsten wirkt. Da ist aber die Wirkzeit, sagen wir mal so, 4 Stunden, bei Thorasimid 6 Stunden. Die Wirkzeit, nicht die Halbwertszeit. Die Halbwertszeit ist noch entsprechend kürzer. Das heißt, wir haben ein Schleifendiuretikum, was maximal 6 Stunden wirkt. Die Niere ist aber zickig. Sobald dieser Effekt nachlässt, also sobald das Thorasimid ausgeschieden wird, verstoffwechselt wird, geht der Effekt weg und dann geht die Niere in eine sogenannte Antidiurese. Das heißt, sie wurde vorher gezwungen, Natrium und Wasser auszuscheiden und das holt sie sich jetzt zurück. Das heißt, wenn man dann das Diuretikum nicht mehrfach am Tag dosiert, dann hat man am Ende des Tages keine effektive Natriurese erzielt. Und das ist das Problem mit Schleifendiuretika. Man muss es, je nach Krankheit, die sie vor sich haben, werden wir nachher noch drauf kommen, muss man es eben mehrfach am Tag geben. Die effektive Dosis mehrfach am Tag und nicht nur einmal morgens ein bisschen Thorasimid und alles ist gut.
Also dann die effektive Dosis, sagen wir jetzt mal 40 Milligramm morgens, mittags, abends oder wie machen Sie das?
Also bei den Niereninsuffizienten ist es so, dass glücklicherweise uns dann auch noch die Niereninsuffizienz bei der Halbwertszeit ein bisschen zugutekommt. Die Halbwertszeit ist dann verlängert, sodass wir bei den Niereninsuffizienten geben wir es in der Regel zweimal am Tag, weil sich die Halbwertszeit so auf 8 bis 10 Stunden verlängert, sodass man meistens mit zweimal hinkommt. Man möchte ja auch nicht, dass diese theoretische Wirkung noch in die Nacht hineinwirkt. Aber bei Herzinsuffizienz zum Beispiel ist es so, dass sie es mindestens zweimal, besser dreimal am Tag geben. Weil da wollen sie ja diesen Rebound-Effekt, dass jemand wieder Salz zurückbehält und damit eben auch Wasser. Das wollen sie ja komplett vermeiden. Das heißt, da ist es so, dass man die effektive Dosis, die man vorher titriert hat, die sollte man mindestens zweimal, besser dreimal am Tag geben. Das sehe ich zum Beispiel auch bei den Kardiologen nie.
Naja, man hat ja wahrscheinlich ziemlich schlechte Nierenwerte gleichzeitig auf dem Laborzettel stehen. Da kann ich schon nachvollziehen, warum man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist.
Okay, Abteilung Nebenwirkungen. Ja, es ist natürlich so, sie holen das Wasser ja nicht aus den Beinen, aus der Lunge, sondern sie erzeugen ja einen Gradienten. Nicht? Sie erzeugen einen Gradienten, indem sie das Blut eindicken, das dann Wasser nachströmt und versucht wieder dieses eingedickte Blut, das wieder zu verdünnen. Das heißt, ja, sie dicken das Blut etwas ein, die Nierenperfusion wird tatsächlich schlechter und sie müssen damit rechnen, dass die Nierenwerte etwas hochgehen. Glücklicherweise ist das ja so, dass man dann diese hohen Diuretikadosen, wenn jemand dekompensiert ins Krankenhaus kommt, dass man die dann ja nicht so dauerhaft belässt, sondern man entwässert den Patienten ja auf ein Idealgewicht, wo die Luftnot wieder besser ist. Und dann versucht man ja, dieses Idealgewicht zu halten, indem man dann die Dosen wieder reduziert. Und dann kann auch die Niere wieder leben. In dem Moment, wo Sie denken, intratubuläre Konzentration ist das, was eigentlich wichtig ist, dann brauchen Sie diese Dosen und dann trauen Sie sich auch, das zu geben.
Also schon mal erste Take-Home-Message, hochtitrieren zur effektiven Dosis und die dann auch ruhig häufiger am Tag.
Ja, genau. Insbesondere, also bei Niereninsuffizienz ist es nicht ganz so schlimm, weil dann eben die Halbwertszeit verlängert ist durch die geringere Ausscheidung. Aber bei Herzinsuffizienz ist es mir ganz wichtig, dass die Botschaft ankommt, da muss man tatsächlich häufiger dosieren.
Jetzt haben Sie schon gesagt, das Hochtitrieren, das machen Sie häufig mit Dosisverdoppelungen. Wie entscheiden Sie die Häufigkeit am Tag?
Also, wollen Sie die wissenschaftliche Antwort haben oder wollen Sie die praktische?
Idealerweise ist das ja das Gleiche, also gerne beide.
Beide, ja, wusste ich doch. Man kann natürlich Diuretika total toll nach dem Urin-Natrium kann man die dosieren. Okay, das ist eigentlich eine total simple Bestimmung, wird aber in der Regel, das habe ich bei Nicht-Nephrologen noch nicht gesehen. Es ist ja so, dass Sie mit dem Diuretikum eine Natriurese induzieren wollen. Das heißt, wenn Sie das Diuretikum geben, dann erwarten Sie, dass im Urin eine beträchtliche Menge an Natrium erscheint. Wenn das nicht passiert, dann wirkt Ihr Diuretikum nicht ausreichend. Das heißt, Sie könnten ganz einfach es so machen, Sie geben Ihre effektive Einzeldosis und eine Stunde später nehmen Sie eine Urinprobe, schicken ins Labor und gucken, was da drin ist. Und Sie möchten eigentlich Natriumkonzentrationen, die jenseits von 50 bis 70 Millimol pro Liter sind. Haben Sie unter 30 oder noch niedriger, unter 20 Millimol pro Liter, dann wissen Sie, dass Sie keine ausreichende Wirkung erzielt haben und Sie müssen die Dosis, die Einzeldosis, die Sie benutzen, erhöhen. Und eigentlich nach jeder Dosis möchten Sie, dass diese Natriurese in Gang kommt. Sonst müssen Sie mehrfach am Tag die Dosis erhöhen. Wie machen wir es in der klinischen Praxis? Weil das natürlich gerade, wenn man Patienten dann nach Hause schickt, da geht es natürlich nicht, sondern da sagen Sie den Patienten, die sollen eine tägliche Gewichtstabelle führen. Tägliche Gewichtstabelle. Normal sind Schwankungen des Gewichtes von 1 Kilo pro Tag rauf und runter. Das passiert jedem von uns, hängt mit Ernährung und sonst was zusammen. Wenn jemand 1 Kilo pro Tag an Gewicht schwankt, das wäre noch normal. Und ich sage meinen Patienten immer, wenn sie 2 bis 3 Tage nacheinander immer nur schwerer werden, dann müssen sie die Diuretikadosis erhöhen. Und dann spreche ich in der Regel von Verdopplungen.
Zu allen Zeitpunkten, an denen das eingenommen wird?
Also für die Praxis mache ich es oft so, dass ich die morgendliche Dosis zuerst verdopple, mit dem Hintergrund, dass ich nicht möchte, dass die Patienten abends spät noch Diuretikum nehmen und dann nicht schlafen können. Ich sage aber zum Beispiel bei den Schleifendiuretika, bitte die zweite Dosis erst zwischen 14 und 15 Uhr nehmen, nicht sofort um 12, also nicht so morgens, mittags, abends, wie das so auf dem Tablettenplan steht, sondern schon ein kleines bisschen verzögert, damit ich möglichst viel vom Tag abdecke. Und bei den Herzinsuffizienten mache ich es eben tatsächlich so, dass ich dann eben das Diuretikum dreimal am Tag gebe, morgens, mittags, abends.
Leidet da nicht die Therapieadhärenz?
Nein.
Weil man kann sich ja schon vorstellen, dass sie dann sehr häufig auf Toilette gehen müssen nachts.
Dann gibt es die letzte Dosis 6 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen. Also ich würde zum Beispiel 40-20-20 machen.
Wie sehr achten Sie da auf die Halbwertszeiten der Präparate?
Die Halbwertszeiten sind gar nicht so wichtig, sondern die Wirkzeiten sind entscheidend. Die sind ja immer ein kleines bisschen länger als die Halbwertszeiten, nicht? Weil eben auch, wenn noch die Hälfte des Medikaments am Wirkort ist, noch immer eine Wirkung da sein kann. Sodass wir eben die Wirkzeiten, zum Beispiel von Torasemid, dem langwirksamsten Diuretikum, ist so 6 bis maximal 8 Stunden. Furosemid wirkt eben deutlich kürzer. Furosemid, das muss man an dieser Stelle einmal ganz klar sagen, ist das komplizierteste in der oralen Therapie. Also wenn wir von der Bioverfügbarkeit sprechen, es wird unglaublich erratisch resorbiert, intraindividuell, aber auch interindividuell. Und die Resorptionsraten liegen zum Teil zwischen 10% und 90% und man kann sich da eigentlich nicht drauf verlassen. Deswegen in der oralen Therapie muss man eigentlich dringend empfehlen, dass nur Torasemid als Schleifendiuretikum benutzt wird. Es ist glücklicherweise so, dass man sich das ganz leicht merken kann. Es ist nur Furosemid, was dieses Problem hat. Alle anderen Diuretika, also einschließlich Torasemid und aber auch die Thiazid-ähnlichen, werden einem sehr, sehr, sehr hohen Prozentsatz, der liegt 80% und drüber, werden sie intestinal resorbiert. Also wir haben mit keinem anderen Diuretikum dieses Problem, dass wir nicht sicher wissen, wie viel von der Substanz tatsächlich im Blut landet.
Okay, also so viel zur Wirkdauer und auch zur Bioverfügbarkeit. Das sind ja 2 weitere Stellgrößen, die bestimmen, wie effektiv ein Diuretikum ist. Wir haben schon gehört, es muss auch genügend Wirkstoff im Tubulussystem sein. Die Aldosteronantagonisten ausgeklammert. Es ist wichtig, wo ein Diuretikum im Nephron wirkt. Auch das bestimmt die Effektivität. Es gibt aber auch noch eine weitere Stellgröße. Vielleicht können Sie uns da nochmal mitnehmen.
Ha, und das hat, glaube ich, keiner auf dem Schirm. Es ist natürlich ganz wichtig, wie viel Natrium nimmt denn dieser Patient zu sich? Wir haben Saluretika zur Verfügung, keine Aquaretika. Das heißt, wir induzieren eine Salzausscheidung tubulär und passiv geht Wasser mit. Dann wollen Sie natürlich, dass Sie einen großen Teil des Natriums, was dieser Mensch zu sich nimmt, auch wieder entfernen. Haben Sie aber jemanden vor sich, der am Abend vorher eine Tüte Chips gegessen hat oder Salzstangen oder Salzheringe oder irgendwie sowas, dann kommen ja Riesenmengen an Natriumchlorid in den Körper und Sie schaffen es gar nicht mit Ihrem Diuretikum, das auch wieder zu entfernen. Ich habe vorhin schon mal so eine Zahl in den Raum geworfen und habe gesagt, dass bei einem Nierengesunden, dass der so in der Größenordnung von 200 bis 250 Millimol Natrium ausscheidet auf eine Tablette Furosemid 40. Das geht leider, wenn Sie zum Beispiel Niereninsuffiziente oder Herzinsuffiziente behandeln, leider geht diese Zahl, diese 200 bis 250, das ist ja eine schöne große Zahl, die geht deutlich runter. Und es kann Ihnen passieren, dass Sie mit einer Einzeldosis in der Größenordnung landen von 25 Millimol Natrium wird ausgeschieden, also 1/10 von dem, was ein Nierengesunder ausscheiden würde. Und wenn Sie dann überlegen, ja okay, also ich kann die Dosis vielleicht maximal 3-mal am Tag unterbringen, dann haben Sie 75 Millimol Natrium ausgeschieden. Was ist in so einer Packung Chips? Viele 1000 Millimol Natriumchlorid sind in so einer Packung Chips. Das heißt also, wenn Sie jemanden tatsächlich effektiv entwässern wollen und Sie merken, Sie kommen mit Ihrem Diuretikum nicht weiter, dann müssen Sie die Salzaufnahme beschränken.
Haben Sie da Tipps? Was sagen Sie Ihren Patientinnen und Patienten, die sich da schwer tun, das Salz zu reduzieren?
Also ich sage in so einer Situation, dass in der ersten Annäherung alle offensichtlich salzig schmeckenden Speisen sollten vermieden werden. Also Salzgurken, Salzheringe, Salzstangen. Aber Fastfood ist besonders schlimm. Fastfood ist sozusagen eine Salzbombe. Pizza, Döner, aber auch Sushi mit Sojasauce, Salzbomben. Und dann sage ich in der ersten Annäherung, das bitte reduzieren. Wenn es gar nicht geht, also wenn ich merke, da kommt immer noch zu viel Salz in der Ernährung, dann mache ich was ganz Old-Fashionedes und mache einen Reistag und sage meinen Patienten, Also wir müssen das mal ausprobieren. Ich habe immer noch den Verdacht, Sie nehmen zu viel Salz zu sich. Bitte kochen Sie sich morgens 100 Gramm Reis in salzfreiem Wasser und ernähren sich über den Tag nur mit diesem Reis und salzfreien Lebensmitteln. Also sowas wie Joghurt, Haferflocken, Nüsse, Obst darf mit dazu, gedünstetes Gemüse, was nicht gesalzen ist, solche Sachen. Und wenn Sie das einen Tag lang machen, dann haben Sie oft unfassbare Ergebnisse. Plötzlich sozusagen kommt eine Diurese wieder in Gang, die vorher gestockt hat. Ist natürlich so ein bisschen so, oder Eigeninitiative ist dann gefragt. Das schaffen auch nicht alle, nicht? Aber bei Blutdruck gibt es das auch. Und dann nennt sich Apfel-Reis-Diät, hat sich da so etabliert. Ja, wenn Sie das 3 Tage lang machen und haben die Leute wirklich effektiv entsalzen, dann sind die Leute, die salzempfindlich sind, haben über 20 mm Hg Blutdruckreduktion. Da setze ich das auch ein, aber eben dann mehrere Tage nacheinander.
Haben Sie auch so allgemeine Küchentipps, die Sie Ihren Patientinnen und Patienten an die Hand geben?
Also meine Erfahrung ist, dass wenn man sich erstmal an einen niedrigeren Salzgehalt gewöhnt hat, dass auch das schmecken kann. Klar gebe ich Küchentipps, dass ich zum Beispiel sowas sage wie, salzen Sie das Essen nicht nach, es ist nicht das Salz im Nudelwasser oder jetzt während der Spargelzeit, sondern es ist ja eher das, was in vorgefertigten Lebensmitteln kommt. Und ich sage, kochen Sie selber, dann wissen Sie, wie viel Salz drin ist. Nutzen Sie sehr stark Gewürze, also zum Beispiel sowas wie Chili ist auch ein bisschen Blutdruck senken, kann man sehr gut benutzen oder Kräuter benutzen, aber eben nicht Salz. Und in meinen Augen das größte Problem sind tatsächlich industriell angefasste Lebensmittel. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir zum Beispiel sowas wie De Beukeler Butterkekse, wo man irgendwie denkt, boah, das geben wir unseren Kindern, das ist irgendwie total unbedenklich. Wenn Sie da auf die Packung gucken, steht Salz drauf. Philadelphia Frischkäse, also wo man eigentlich denkt, das ist ja eigentlich fast das Originalprodukt, was aus der Kuh rauskommt und nur eigentlich in eine Schale gefüllt ist. Nein, verarbeitet, Salz drin. Also man muss extrem aufpassen, die Industrie packt überall Salz rein.
Und leider auch Zucker.
Und Zucker, ja.
Und dann bleibt es wieder an uns hängen, das anzusprechen und die Prävention, Ernährung als Prävention da hochzuhalten. Das geschieht ja gerade auch viel im niedergelassenen Bereich und für alle, die da arbeiten. Kleine Info, Amboss ist mittlerweile wirklich gut aufgestellt im ambulanten Bereich. Wir haben eigene Sektionen in unseren Kapiteln für die ambulante Versorgung. Und was natürlich auch super praktisch ist, ist, dass wir zu allen Krankheitsbildern fachgebietsübergreifend Infos haben. Wenn da mal irgendwas Exotisches am Auge ist oder, ich weiß nicht, eine seltene Schwindelursache. Ihr findet alles bei Amboss. Wenn ihr wollt, lasst euch mal ein kostenloses Praxisangebot zuschicken. Das geht über unsere Praxislizenz unter go.amboss.com/praxislizenz-amboss-podcast. Steht aber auch alles in den Shownotes. So, Dr. Krenz, wir haben viel gesprochen jetzt über Schleifendiuretika. Wie machen wir jetzt weiter?
Jetzt kommt die Entspannung und die Entspannung sind die Thiazid-ähnlichen Diuretika. Da sind eben total tolle Substanzen drunter, die eben eine sehr, sehr lange Wirkzeit haben. HCT, das, was wir noch am häufigsten benutzen, ist da noch am schlechtesten. Ich werde ganz oft gefragt, warum sind in all diesen Kombinationspräparaten bei Hochdruckbehandlung, warum ist da HCT drin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum das so gekommen ist, warum die Industrie mal beschlossen hat, dass sie HCT dazu mischt. Weil eigentlich Chlortalidon und Indapamid sind von den pharmakologischen Daten die wesentlich geeigneteren. Indapamid hat eine zuverlässige 24-stündige Wirkzeit und Chlortalidon ist sogar noch länger. Bei Chlortalidon, das darf man dem Patienten natürlich gar nicht sagen, aber da ist es so, wenn mal eine Tablette ausgelassen wird, ist nicht so schlimm. Oder, was ich auch schon gemacht habe, ist, dass wenn Sie so Hypokaliämie-Nebenwirkungen zum Beispiel haben oder der Blutdruck ein bisschen zu niedrig ist, dann geben Sie Chlortalidon nur noch 3-mal die Woche. Geht alles mit dieser Halbwertszeit, die ist im Maximum bis zu 72 Stunden. 72, 3 Tage. Ist doch himmlisch, oder?
Und dann wirkt es ja auch noch doppelt so stark blutdrucksenkend wie HCT.
Ach, Herr Wingert, haben Sie meine Podcasts gehört?
Jetzt irgendwie sitze ich auch immer hier, wenn Sie im Studio sind. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Ich setze auf jeden Fall mal einen Link zu beiden Hypertonie-Folgen mit Dr. Krenz in die Shownotes. Also, wir haben gesprochen über Thiazid-ähnliche Diuretika. Ich würde die gleich nochmal gerne aufgreifen, wenn wir über Diuretika-Resistenz sprechen. Lassen Sie uns jetzt aber noch kurz über die Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten sprechen, bevor wir dann weitermachen.
Also, die Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten, Spironolacton und Eplerenon, die auch sehr lange Halbwertszeiten haben. Spironolacton selber wird relativ rasch umfangreich metabolisiert. Da gibt es Canrenon, ist zum Beispiel einer der wirksamen Metaboliten, nicht? Und die wirken auch mehrere Tage. So auch das hier, auch mit Spironolakton kann man das so machen, dass man bei Patienten, die zur Hyperkaliämie neigen, dass man das Medikament zum Beispiel nur dreimal die Woche gibt. Nicht? Das gibt die lange, lange Halbwertszeit dieses Medikaments, gibt das her.
Okay, dann wissen wir jetzt die verschiedenen Stellschrauben, die die Effektivität eines Diuretikums beeinflussen. Wir haben die verschiedenen Wirkdauern auch gehört. Und trotzdem ist es ja so, dass manchmal die Effektivität nicht gut ist oder auch nicht da ist. Diuretikaresistenz.
Ja, genau, was ja sag mal, sehr, sehr häufig der Fall ist. Und wir müssen ein paar Fälle mit gegeneinander abgrenzen. Das eine wäre, stimmte die Einzeldosis? Das, was ich eingangs schon gesagt habe, nicht? Haben Sie sich die Mühe gemacht als Therapierender und haben die Einzeldosis so titriert, dass Sie wissen, okay, bei 40 Milligramm kommt eine Diurese zustande und ist das dann mehrfach am Tag gegeben worden? Wenn das so regelrecht gemacht worden ist, dann gibt es immer noch den Fall, dass es zu einer Diuretikaresistenz kommen kann. Und da gibt es zwei unterschiedliche Szenarien. Das eine ist eine schnelle Resistenz. Wir sagen in der Nephrologie so salopp, es ist nie wieder so schön wie beim ersten Mal. Das, was ich vorhin von dem Scherz zu Silvester, ne, man kriegt irgendwie, ohne dass man es mitbekommt, 40 Milligramm Fuse mit appliziert und dann hat man eine Diurese von 3 bis 4 Litern über mehrere Stunden. So ist es nie wieder. Unser Körper wehrt sich sofort gegen diesen starken Wasserverlust. Das möchte er im Prinzip nicht. Er möchte nicht, dass jemand massiv in seine innere Homöostase eingreift und ihm so viel Salz und Wasser wegnimmt. Sodass man damit rechnen muss, dass wenn Sie ein Diuretikum mehrfach geben, dass sich diese initiale Wirkung abschwächt. Und das sind Gegenregulationsmechanismen. Da sind eben Grenzen gesetzt. Unser Körper setzt dem Grenzen und das läuft im Wesentlichen über das Renin-Angiotensin-System, dass eben sofort, wenn man eine Volumenreduktion produziert, dann wird sofort Renin und Angiotensin und dann auch Downstream Aldosteron ausgeschüttet und so wird eben die Diuretika-Wirkung abgeschwächt. Das passiert schnell, innerhalb von wenigen Dosen. Und dann gibt es ein zweites Phänomen und das ist, wenn Sie Schleifendiuretika geben, dann bleibt ja im Tubulussystem eine größere Menge Natrium verbleibt dort. Und das wird im distalen Tubulus angeliefert. Und der distale Tubulus denkt sich natürlich, die da oben in der händischen Schleife, die haben ihre Arbeit nicht gemacht. Das sollen wir jetzt hier alles machen. Wir brauchen aber mehr Manpower. Hier mit den normalen Tubuluszellen kriegen wir das hier nicht hin. Und dann fangen die an zu hypertrophieren. Das heißt, es kommt zu einer Hypertrophie von distalen Tubuluszellen. Und wir haben vorher gesagt, 5-7% Natrium kann man da noch rückresorbieren. Die fangen an, plötzlich viel mehr zurückzuresorbieren. Sodass im Prinzip das, was in der händischen Schleife verblieben ist, das versuchen die dann rauszuholen. Das entwickelt sich. Das dauert einige Wochen, bis sich diese Hypertrophie entwickelt. Und diese Hypertrophie, das ist der Grund, warum die sogenannte sequentielle Nephronblockade, warum das so effektiv ist. Das heißt, wenn Sie auf diesen hypertrophierten distalen Tubulus, wenn Sie da jetzt ein distaltubuläres Thiazid-ähnliches Diuretikum drauf tun und blockieren diese sehr kräftige Natriumrückresorption, dann können Sie wieder eine Diurese induzieren, die vorher versiegt hat.
Geht das mit jedem Thiazid?
Ja, im Prinzip können Sie das mit jedem Thiazid machen. Die Dosis ist die Frage. Das heißt, Sie können auch Hydrochlorothiazid nehmen, müssen aber dann sich den Mut aufbringen und nicht mit 25 Milligramm, wie wir es in der Hochdrucktherapie, sondern da nehmen wir Dosen 50, 100 Milligramm von Hydrochlorothiazid, um das zu erreichen. Was sich so ein bisschen eingebürgert hat, ist, dass man das mit Xipamid macht. Also die meisten Leute machen das heute mit Xipamid, das gibt es in der Dosis von 10, 20, 40 Milligramm. Und man würde in dieser Situation, in der man diese sequentielle Nephronblockade machen will, 40 Milligramm nehmen. Und dann können Sie, wir haben ja vorhin gesagt, man sieht den Diuretika-Effekt sehr, sehr schön am Natrium im Urin. Nicht? Also wenn Sie vorher auf der Schleifendiuretikum keine adäquate Natriurese mehr bekommen haben, dann würden Sie jetzt, wenn Sie ein distal tubuläres Diuretikum dazugeben, dann würden Sie wieder erwarten, dass Natrium in Ihrem Urin erscheint. Und Sie wollen ja, dass mindestens 50 bis 70 Millimol pro Liter Natrium da unten erscheinen. Und Sie sehen es natürlich auch irgendwann, dass der Patient dann wieder an Gewicht abnimmt.
Aber auch wenn ich den Urin nicht anschaue, ich finde das auch immer ganz eindrücklich, wenn das Xipermit dann dazukommt, wie stark dann auch wieder die Diurese anspringt.
Genau.
Passiert das denn dann, also jetzt haben wir ja gerade gehört, wenn wir Schleifendiuretika geben, dann den Natrium-Kalium-2-Chlorid-Transporter blocken, mehr Natrium drin bleibt, der distale Tubulus das merkt und sagt, Moment mal, wir holen uns das wieder, hypertrophiert, wir blockieren den. Gibt es denn den gleichen Effekt dann auch noch im Sammelrohr, dass dann das Sammelrohr merkt, hey, hier ist mehr Natrium drin, weil oben schon sequenziell an zwei Stellen geblockt wurde, jetzt machen wir mehr und holen uns wiederum mehr dazu?
Das ist ja ein total schlauer Gedanke. Auf die Idee bin ich selber noch gar nicht gekommen, dass man das ja fragen könnte. Aber das gibt's nicht. Also wir kennen keine Hypertrophie des Sammelrohrs, dass sozusagen das Sammelrohr plötzlich in der Lage ist, große Mengen Natrium zurückzuresorbieren.
Also keine durchschlagende Wirkung dann durch Spironolakton?
Leider nein.
Schade. Aber ein gutes Stichwort ist Spironolakton. Ich würde nämlich gerne nochmal von der anderen Seite auf die Diuretika zugehen, und zwar von der Indikation her. Vielleicht können Sie uns da auch nochmal mit in Ihre Gedanken nehmen.
Also wenn Sie jemanden entwässern wollen, brauchen Sie ein Schleifendiuretikum. Das schaffen Sie mit einem distaltubulären Diuretikum nicht. Wenn jemand überzähliges Wasser an Bord hat, und das ist ja zum Beispiel so Situationen wie Lungenödem, Astitis, Pleuraergüsse, Beinödeme. Da wollen Sie effektiv entwässern und benutzen Schleifendiuretikum. Sie können versuchen, zum Beispiel, wenn jemand mit Herzinsuffizienz in einer stabilen Situation ist, mit einem potenten Tiazid, also sowas wie Clortalidon, ihn im stabilen Gleichgewicht zu halten. Also er hält sein Gewicht, wenn er täglich auf die Waage steht. Aber in dem Moment, wo er an Gewicht zunimmt, müssen Sie ein Schleifendiuretikum dazugeben. Diuretika gehören ja nicht zu den Fabulous Four, die Kardiologen jetzt immer so gerne einsetzen. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, wenn Sie sich die Fabulous Four angucken, sind da verdammt viele Diuretika dabei. Also ARNIs wirken über Neprilysin als Diuretikum.
Ja, vielleicht hier ganz kurz, ne? Also ARNI, Angiotensin-Rezeptor, Neprilysin-Inhibitor, Entresto zum Beispiel, das ist ja Sacubitril und Valsartan. Valsartan ganz klar als Angiotensin-Rezeptor-Antagonist und das Sacubitril, das hemmt Neprilysin und das hat ja zur Aufgabe unter anderem, dass es zum Beispiel ANP und BNP abbaut. Also diese Peptide, diese natriuretischen Peptide, die die Diurese steigern, und wenn jetzt also deren Abbauer gehemmt wird, dann haben wir mehr ANP und BNP vorliegend, dann haben wir mehr Diurese und das ist einer der Wege, wie ARNIs diuretisch wirken können.
Genau. Und dann haben wir noch bei den Fabulous Four, den SGLT2-Hemmer, also das ist SGLT2, Sodium Glucose, es verbleibt sowohl Natrium wie Zucker, ne, im Tubulussystem. Beides sind osmotisch wirksame Substanzen. Natürlich ist das auch eine diuretisch wirkende Substanz, nicht? Und auch Spironolakton gehört, wenn auch ein schwaches, aber gehört eben auch zu den. Das heißt, unter den Fabulous Four sind drei Diuretika. Und trotzdem brauchen Sie ja oft, um diese Patienten im stabilen Gleichgewicht zu halten, brauchen Sie ja oft noch ein Diuretikum dazu, ein Schleifendiuretikum. Also das ist schon, muss man sagen, eine sehr ausgefeilte diuretische Therapie, wo man eben auch ein bisschen auf das Nebenwirkungsprofil gucken muss. Ne? Also Schleifendiuretika immer dann, wenn Sie jemanden effektiv entwässern müssen und das auch relativ rasch geben, sind die gesetzt. Ne? Distaltubuläre setzen wir ja überwiegend ein, eigentlich für Hochdruckbehandlung, da sind die sehr wirksam. Oder aber wenn es darum geht, dass jemand eine geringere Ödeme hat oder geringere Wasserüberladung hat und Sie wollen das Problem lösen. Spironolakton, überhaupt die Mineralokortikoidrezeptoren, setzen wir eigentlich gar nicht als Diuretikum ein, auch wenn Sie dann dem Patienten immer sagen muss, na, auf der Packung steht, das ist ein Diuretikum, aber Sie müssen keine Angst haben, Sie müssen davon nachts nicht pischern gehen. Das sind sehr effektive Blutdrucksenker in manchen Situationen. Und wir setzen sie ein, zum Beispiel, wir wissen von Herzinsuffizienz oder auch Zustand nach Herzinfarkt, dass sie die Prognose, sogar die Prognose verbessern. Das sind heute, sagen wir, die großen Einsatzgebiete. Das einzig diuretisch verbliebene Gebiet ist eigentlich Aszitis. Da zählt es auch heute immer noch zur Standardtherapie, Spironolakton in Kombination mit einem Schleifendiuretikum. Da sind ja die Dosen, die wir da benutzen, sind ja astronomisch gegenüber dem, was wir jetzt heute noch sonst üblicherweise, also bei Hochdruck 25 Milligramm wenn man einen primären Hyperaldosteronismus behandelt, dann geht man ja manchmal bis 100 oder 125 Milligramm. Aber beim Ascidis geben sie bis zu 400 Milligramm Spironolakton am Tag. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht.
Ist natürlich auch die Maximaldosis, ne? Da geht man ja auch schrittweise nach oben, bis man dann da bei 400 ist. Aber es ist ein gutes Beispiel, weil bei einer hohen Dosis man natürlich eine starke Wirkung hat, aber auch starke Nebenwirkungen. Da haben wir jetzt noch überhaupt nicht drüber gesprochen.
Ja, das ist völlig richtig. Und je heftiger Sie in den Salzwasserhaushalt eingreifen, mit desto größeren Nebenwirkungen müssen Sie rechnen. Und da gibt es so ein paar, sagen wir mal, Spezifika, die man wissen muss. Es ist sowohl so für Schleifen und für Thiazid-Diuretika kriegen Sie Elektrolytstörungen. Natrium, Kalium und Magnesium sind die drei großen, die durch beide Klassen von Diuretika in großen Mengen ausgeschieden werden. Bei Calcium verhält es sich ein bisschen gegenläufig. Also es führen Schleifendiuretika führen zu einer erhöhten Calciumausscheidung, so dass man sie auch zum Beispiel benutzt, wenn jemand mit einer Hyperkalzämie ins Krankenhaus kommt, werden Schleifendiuretika eingesetzt, während distal tubuläre Diuretika Calcium zurückresorbieren. Also neben dem Einsatz bei Hochdruck setzen wir sie ein bei Leuten, die eine Hyperkalzurie haben und Nierensteine bilden. Da können Sie damit die Kalziumausscheidung im Urin verringern und setzen die Diuretika dazu ein. Also, dass jemand nicht noch neue Nierensteine bildet. Ganz wichtiger Unterschied zwischen den beiden. Was mir auch an dieser Stelle wichtig ist, ich habe mal einen Vortrag gehalten bei Geriatern über Hochdruck und habe eben gesagt, dass Thiazide und Thiazid-ähnliche Diuretika seien wundervolle Hochdruckmittel und sollten eigentlich eingesetzt werden, insbesondere bei älteren Leuten, weil das Renin-Angiotensin-System sich bei denen so ein bisschen zur Ruhe legt und dann eben unsere klassischen RAS-Blocker nicht mehr so gut wirken. Da wollten die mich köpfen und haben gesagt, Thiazide und Thiazid-ähnliche bei geriatrischen Patienten, das sei Körperverletzung und die würden ja alle eine Hyponatriämie kriegen. Bei den Thiaziden ist es so, die wirken ja in einem Teil des Nephrons, den nennen wir Verdünnungssegment. Und zwar ist das so, dass dort Wasser abgegeben werden soll, was überzählig ist, damit die innere Homöostase erhalten bleibt. Und wenn wir das blockieren, dann ist es so, dass Urin nicht adäquat verdünnt werden kann. Und nun gibt es eine Risikogruppe von Leuten, die neigen besonders zur Hyponatriämie unter Thiazid-Diuretika. Zum Beispiel Leute, die viel trinken, also wer viel freies Wasser, Süßwasser, ne, unser Körper, also man hat Angst vor Süßwasser, zu sich nimmt, ne, und er es dann nicht mehr loswerden kann. Das sind oft ältere Damen, die ein geringes Körpergewicht, einen geringen Body-Mass-Index haben. Nicht? Das hat Forschung herausgebracht, dass das die große Risikogruppe ist für Leute, die eine Hyponatriämie unter Thiaziden entwickeln. Hat so eine Person jemals eine Hyponatriämie unter einem Thiazid entwickelt, dürfen Sie dieser Person nie wieder ein Thiazid geben. Und zwar egal, also auch wenn Sie dann von Clortalidon auf Indapamid wechseln oder HCT, kein Unterschied, machen alle, nur dadurch, dass sie im gleichen Segment, am gleichen Rezeptor wirken, machen die keinen Unterschied. Die dürfen nie wieder ein Thiazid bekommen, weil das ist eine, ne, da kommt es zu extrem niedrigen Natriumwerten. Wir haben Natriumwerte gesehen von 110. Das ist akut lebensbedrohlich. Die dürfen das nicht wieder bekommen.
Auch nicht in einer Notfallsituation. Also mal angenommen, ich habe wen vor mir massiv überwässert, sage ich jetzt mal so salopp, und dann möchte ich eine sequentielle Nephronblockade durchführen. Auch dann nicht?
Das ist eine schwierige Frage, Herr Winger. Also klar würde man sich das trauen unter stationären Bedingungen, wo man das Natrium häufig kontrollieren kann und dann gucken kann, dass man eventuell gegensteuert und Natrium substituiert. Aber ambulant würde ich das nicht wieder anfassen. Muss man wirklich dringend von abraten.
Natrium substituieren, das ist natürlich auch immer so ein Ding, ne? Das kann ja auch unter Umständen ein Kunstfehler sein. Ich verweise hier nochmal auf unsere Podcast-Episode mit Dr. Matthias Janek, ebenfalls Nephrologe, und der erklärt eben, warum Schwedentabletten und salzige Brühe manchmal richtig schädlich sind und zu Intensivaufenthalten führen können. Hier ein Link in den Shownotes. Im Zweifelsfall muss man sich da also Hilfe holen von jemandem, der sich gut auskennt mit Ausgleich von Hyponatremien. Ich kann mir vorstellen, die meisten würden sich wahrscheinlich gleich direkt gerne bei Ihnen melden. Jetzt gilt das natürlich nicht für alle, aber Sie haben ja einen eigenen Podcast, dem kann man zuhören. Da holt man ja auch jede Menge Wissen für sich raus. Denkfabrik Medizin. Ich höre immer selbst sehr gerne zu und Sie sind jetzt auch schon richtig lange dabei, ne? Schon über ein Jahr.
Ja, genau. Wir haben jetzt ein Jahr Jubiläum und haben zum 15. Mai haben wir tatsächlich unsere Jubiläumsfolge rausgebracht und haben uns mal so einen richtig dicken Brocken vorgenommen und haben gesprochen über Cholesterinsenkung mit Statinen. Was ist denn da so gesichert und was fällt in den Bereich von Glauben, würden wir mal sagen, nicht? Und da gibt's einen riesen Unterschied. Wahnsinnig interessanter Podcast. Nee, wo man sehr, sehr viel lernt über, wie sich Studienwissen oder vielleicht auch nicht Studienwissen in Leitlinien umgemünzt hat und was daraus von Fachgesellschaften gemacht wird. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ist ein tolles Ding geworden.
Absolut. Auch da ein Link in den Shownotes. So, wir waren gerade bei den Nebenwirkungen. Gibt es da noch etwas, das Sie anmerken möchten?
Sowohl die Schleifentheoretika wie auch die meisten von den Distaltubulären sind Sulfonamid-Abkömmlinge. Und haben eine Sulfonamidgruppe in ihrem chemischen Gerüst. Und das ist ja etwas, was gelegentlich zu Allergien führt. Wir wissen, dass zum Beispiel Furosemid eine allergische Reaktion machen kann, bis auch zu einer interstitiellen Nephritis auf nephrologischem Gebiet. Das macht Thorazemid zum Beispiel deutlich weniger. Nicht? Da ist das Problem nicht so. Aber auch unsere Thiazid und Thiazid-ähnlichen sind Sulfonamid-Abkömmlinge bis auf die ENaC-Blockierer. Also Amylorid und Triamteren haben keinen Sulfonamidanteil und machen eben diese allergischen Reaktionen in der Form nicht. Eine weitere Besonderheit ist die Ototoxizität von Schleifendiuretika, die insbesondere, wenn hohe Dosen zu rasch infundiert werden oder gespritzt werden, auftritt. Und auch das ist überwiegend ein Problem von Furosemid und tritt nicht oder viel, viel, viel seltener bei Thorazemid auf. Deswegen die Empfehlung, wenn Sie hohe Dosen, also sagen wir mal so Größenordnung 200 Milligramm, wenn Sie das verabreichen wollen, dass Sie das über eine Kurzinfusion machen, so etwa über eine halbe Stunde, dann haben Sie das Problem mit der Ototoxizität nicht. Das umreißt eigentlich schon so den wesentlichen Kern der Nebenwirkung. Vielleicht sollte man noch sagen, dass alle auch zu einer Hyperurikämie führen, alle Diuretika, und in dem Rahmen eben dann auch Gichtanfälle auslösen können. Also wer empfindlich ist für Gichtanfälle, da ist insbesondere, wenn man eine intensive Diuretikatherapie macht, sieht man, dass immer die Harnsäure steigt, nicht, und dass dann eben auch in solchen Situationen Gichtanfälle ausgelöst werden können.
Jetzt hatte ich in der letzten Episode Dr. Isabel Waltering zu Gast, eine Apothekerin, und die hat mir gesagt, dass man bei 30-40% der Patientinnen und Patienten Allopurinol problemlos absetzen kann. Wenn ich jetzt mit einem Diuretikum anfange, und das ist vielleicht eine Patientin oder ein Patient, der oder die früher schon mal Allopurinol drin hatte, muss ich dann besonders monitoren?
Also ich würde mich an den Harnsäurewerten orientieren. Also sagen wir mal, wir beschreiben so einen Korridor von Harnsäure 6 bis 10 Milligramm pro DL. Nicht, dann ist es so, wenn Sie auf 10 zugehen, steigt das Gichtanfallrisiko exponentiell. Exponentiell. Also es ist keine lineare Funktion, sondern es ist so, dass wenn die Harnsäurewerte in Richtung 10 sind, dann steigt das Gichtanfallrisiko sehr stark an. Das ist so in der Größenordnung von 10-fach. Das heißt, wenn ich das sehe, insbesondere wenn jemand schon mal einen Gichtanfall gehabt hat, dann würde ich eine Prophylaxe beginnen.
Sehr klare Worte, vielen Dank dafür. Haben Sie noch einen Fall für uns mit dabei? Wollen wir uns noch was anschauen?
Also sehr, sehr gerne. Ich habe natürlich was mitgebracht und das ist ein älterer Herr, 86 Jahre, und hat die Kombination, die häufige Kombination aus eine Herzinsuffizienz und eine Niereninsuffizienz. Und die Kreatinin-Clearance ist so bei 25. Also was wir sagen, hochgradig eingeschränkt ist die schon. Und seine Pumpfunktion, die LV-Funktion, hat noch so einen Rest von 40. Also eine deutlich eingeschränkte Pumpfunktion. Und der kommt zu mir und sagt, dass es seit 2 bis 3 Wochen er zunehmend Luftnot entwickelt hätte. Und dann habe ich mir das angeguckt und finde, dass er Beinödeme hat, also mal das erste Zeichen einer Überwässerung. Dann habe ich Ultraschall gemacht und habe eigentlich überall Wasser gefunden. Er hatte Pleuraergüsse auf beiden Seiten. Er hatte eine weite, nicht atemkollabierende Kava und er hatte sogar ein kleines, so ein Aszitis-Saum. Das sieht man häufig besonders gut um die parenchymatösen Oberbauchorgane, also Leber und Milz. Dann hatte er so einen Aszitis-Saum. Und der war unter einer Thorazimid-Dosis von 10 Milligramm pro Tag. Und wenn wir nochmal einmal rekapitulieren, nach was ich jetzt die letzte Stunde gesagt habe, ist, dann haben wir jetzt zwei Erkrankungen, sowohl die Herzinsuffizienz wie die Niereninsuffizienz, die dazu führen, dass man die Einzeldosis erhöhen muss und eventuell, nicht, er hatte 10 Milligramm einmal täglich und eventuell auch darüber nachdenken muss, diese Dosis häufiger am Tag zu geben. Und das war so ein Fall, der war so schlecht, dass ich überlegt habe, ob er ins Krankenhaus müsste, nicht, damit jemand ihm ein Schleifendiuretikum intravenös gibt und das rasch zu lösen ist das Problem. Er wollte aber partout nicht ins Krankenhaus. Älterer Herr lebte in seiner gewohnten Umgebung und sagte, Doktor, Sie machen das schon. Ein Auftrag. Dann habe ich analog nach dem, was wir jetzt besprochen haben, die Morgendosis mehr als verdoppelt. Hier habe ich ihm 40 Milligramm gegeben. Ich wollte wissen, was ist die Einzeldosis, die ihn in Diurese bringt. Und dann habe ich ihm absteigend 40, 20, 10, so wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, gegeben. Und dann muss man diesen Patienten, also auch wenn das Budget nicht hergibt, aber den muss man innerhalb von spätestens einer Woche, muss man den wiedersehen. Manchmal mache ich so, wenn es absolut gar keinen Termin gibt, dass ich dann einen Telefontermin vereinbare und gebe den Leuten mit, ihr müsst täglich auf die Waage und ich rufe an und ich frage das Gewicht ab. Das heißt, es wird ein Startgewicht bestimmt bei uns in der Praxis und ich möchte dann wissen, wie viel der Patient abgenommen hat. Und ich arbeite hin darauf, dass mindestens 500 Gramm in den ersten Tagen vielleicht sogar ein Kilo, also 1000 Gramm abgenommen werden. Nicht so, dass relativ rasch eine Besserung eintritt. Dann habe ich also nach ein paar Tagen habe ich den angerufen, wir sind bei 40, 20, 10. Und er sagt, so richtig doll abgenommen habe ich noch nicht. Da kommt vielleicht gerade mal ein Kilo zusammen. Also ich rufe nach 3 Tagen an, ich hätte deutlich mehr erwartet.
Ja, das glaube ich. Also wenn er mit 10 Milligramm einmal morgens gekommen ist und Sie sind auf 40, 20, 10 hoch, das ist schon wenig, wenn dann da nur ein Kilo verloren geht.
Ja, zu wenig. Also ich hätte in den ersten Tagen erwartet, dass wenn ich eine vernünftige Diurese induziere, dass er täglich ein Kilo abnimmt. Also ich hätte sowas gesagt, dass er mir sagt, 2,5, 3 Kilo habe ich abgenommen. Der nächste Schritt war Verdoppelung der Diuretika-Dosis. Ich habe mich nicht getraut, Thorazimid auf 80 zu, sondern ich habe es auf 60 erhöht und habe dann 60, 40, 20 habe ich gemacht. Und dann ist er nach 3 Tagen ist er in die Praxis gekommen und ich habe ihn mir angeguckt und er war besser. Er hatte jetzt insgesamt 2,5 Kilo abgenommen. Er sagte, die Luft ist schon deutlich besser. Aber er hatte immer noch Pleuraergüsse. An die muss man ehrlicherweise sagen, kommt man mit Diuretika auch relativ schlecht dran, aber er hat auch immer noch Aszitis. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt schon eine sehr hohe Thorazimid-Dosis am Start. Jetzt kommt die sequentielle Nephronblockade dazu. Und dann habe ich ihm tatsächlich Xibamid 40 Milligramm dazugegeben und das hat dann wie Wunder gewirkt. Dann habe ich ihn 3 Tage später angerufen und er hat gesagt, also jetzt sind die Beine ja ganz schlank. Und das ist der Moment, der ist ganz wichtig. Man muss den Moment mitkriegen, wo man das überzählige Wasser so entfernt hat, dass es jetzt anfängt, gefährlich zu werden. Das heißt, wenn die Beine schlank werden, dann muss man deutlich reduzieren, weil sie dann sozusagen an unsere 60% Körperwasser gehen, die wir gerne behalten möchten, die uns auch unser Körper gerne behalten möchte, zur Aufrechterhaltung des inneren Milieus. Das heißt, das ist für mich immer der Punkt, wenn die Beine schlank werden, dann reduziere ich deutlich die Diuretika. Das heißt, danach wird Thorazimid wieder halbiert und Xibamid auch. Und Xibamid, das wäre dann so, dann muss man wieder nach ein paar Tagen, jetzt hat man ein paar Tage länger Zeit, muss man nicht nach 3 Tagen, weil er jetzt ja wieder, er ist jetzt wieder auf einem Gewicht, mit dem er gut leben kann. Das heißt, ich lasse dann sowas wie Komma in 10 Tagen. Und wenn die Situation stabil ist, Gewichtstabelle muss weitergeführt werden. Das Ziel ist jetzt, dass das Körpergewicht stabil gehalten wird und nicht weiter reduziert wird. Ich sage dann auch, ja, also wir sind jetzt in der Phase, da darf auch ruhig mal 1 Kilo oder 2 dazukommen, aber mehr nicht. Und dann, wenn das so eingetreten ist, dass die Situation stabil ist, dann nehme ich Xipamid wieder ganz raus.
Und in dem Moment, wo die Beine schlank geworden sind, da hätte man dann an den Nierenwerten gesehen.
Die wird leider immer erstmal schlechter.
Achso, ich hätte jetzt mit einer paradoxen Verbesserung gerechnet, weil wir ja die Stauung vom rechten Herzen beheben.
Also es gibt da, Sie kennen sich richtig gut aus, ne, mit Niere. Ne?
Die einen sagen so, die anderen.
Ja, es gibt zwei Situationen, das können wir vielleicht noch klären. Also der Regelfall ist, dass Sie über die Eindickung des Blutes haben Sie immer erstmal eine Verschlechterung der Nierenfunktion. Also sein Krea war, glaube ich, irgendwie sowas wie 2 oder 2,3 oder sowas. Da muss man auch mal aushalten, dass das auf 2,8 oder 3 hochgeht. Man ist ja dann schon im steilen Teil der glomerulären Filtrationskurve, wo dann eben kleine Änderungen der glomerulären Filtration große Änderungen im Krea bringen. Das ist meistens nicht zu umgehen. Aber gut, die Niere ist ja im Zweifel ersetzbar, ne, das Herz nicht. Ne, so einfach. Die zweite Situation, auf die Sie vielleicht anspielen, ist, dass man natürlich, wenn man eine massive rechtskardiale Stauung hat, dann haben Sie natürlich auch eine Stauung in die Nierenvenen. Und dann kriegen Sie natürlich auch eine Verschlechterung der Nierenfunktion. Und wenn Sie das entlasten, also wenn Sie den Patienten adäquat entwässern und diese rechtskardiale Stauung besser wird, dann kann es auch sein, dass die Nierenfunktion besser wird.
Und dann auch zuletzt Frank Starling, ne? Herz schlägt wieder besser, Niere wird besser durchblutet, Krea sinkt. Das hatten wir jetzt aber bei dem Patient, bei dem 86-Jährigen nicht, meinten Sie?
Nee, also die Leute, die leider schon eine angeschlagene Nierenfunktion haben, die werden meistens schlechter in der Nierenfunktion, zumindest vorübergehend. Man kann dann immer sagen, das ist funktionell, das ist ja jetzt keine strukturelle Schädigung, die man da gemacht hat. Also Diuretika sind nicht nephrotoxisch, das war ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es wird ja immer gedacht, dass die per se nephrotoxisch sind. Nein, das sind sie nicht.
Ein wichtiger Punkt, ne? Das sieht man ja durchaus häufig mal, dass da vielleicht ein bisschen zögernd, vorsichtig vorgegangen wird, genau aus der Sorge. Gut, dass wir die auch vom Tisch haben. Dr. Krenz, wir haben viel gehört heute. Könnten Sie uns vielleicht nochmal die wichtigsten Informationen zusammenfassen, so eine Art Take-Home-Messages?
Also Diuretika liegen mir sehr am Herzen, das hat man ja wahrscheinlich gemerkt, nicht? Das ist etwas, mit dem ich mich sehr beschäftigt habe und ich finde, dass in der Regel die Herangehensweise an eine diuretische Therapie in Deutschland so ist, ne, dass wir denken, dass one size fits all. Dass jeder irgendwie mit der gleichen Dosis Diuretikum auch den gleichen Erfolg haben müsste. Nicht? Und mir war heute wichtig klarzustellen, dass es Situationen gibt, in denen das überhaupt nicht der Fall ist. Nicht? Und das trifft insbesondere auf die große Gruppe der Herzinsuffizienten und Niereninsuffizienten zu. Nicht? Dass man da eben mit dem Diuretikum anders umgehen muss, als wenn man das macht, wenn jemand einfach nur mal ein bisschen Beinödeme hat. Nicht? Das ist mir ganz wichtig. Nicht? Man muss eben über die Dosis, die man verabreicht, nachdenken. Schaffe ich es tatsächlich, eine Natriurese zu induzieren? Nicht? Das heißt, in dem Fall ist wichtig, wie ist die intratubuläre Dosis, gar nicht so sehr die Dosis, die man dem Patienten aufs Rezept aufgeschrieben hat. Nicht? Und das Zweite ist, wie häufig muss ich das Diuretikum geben? Über diese Fragen sollte man sich bei jeder Diuretikatherapie, sollte man sich einmal Gedanken machen. Und ich denke, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen.
Sagt Dr. Ingo Krenz, Nephrologe und Hypertensiologe aus Hamburg. Vielen Dank, dass Sie heute einmal mehr zu Gast im Amboss Podcast waren.
Sehr, sehr gerne, Herr Wingert, und immer wieder.
Ja, das ist ja bald der Fall. Wir machen ja 4 Episoden dieses Jahr zusammen. Das war jetzt die 2. Also da können wir uns noch auf weitere freuen. Nochmal vielen Dank. Ciao.
Ciao.
Und bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Hier nochmal der Hinweis auf die Amboss Praxislizenz. go.amboss.com/praxislizenz-amboss-podcast. Da könnt ihr euch ein unverbindliches Angebot zuschicken lassen. Ihr könnt Amboss aber auch einfach mal ausprobieren, runterladen oder direkt auf dem Desktop. Das Ganze geht unter go.amboss.com/amboss-entdecken. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Amboss Podcast weiterempfehlt, wenn ihr mit euren Kolleginnen und Kollegen drüber redet, wenn ihr auf Abonnieren klickt und natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, ciao!